Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspiriert und deine innere Heldin wecken möchte. Mein Name ist Rani Kindl. Ich heiße dich willkommen zum Interview mit Aline Kosulich. Die Aline hat reagiert darauf, dass ich gefragt habe, wer von den Wiener Wunderweibern will denn mit mir ein Podcast-Interview führen. Und sie hat mir ein kurzes Mail geschrieben und ich war begeistert von ihrer positiven Energie und Kraft und freue mich deswegen. Hallo Aline, schön, dass du da bist. Magst du vielleicht selbst dich ein bisschen kurz vorstellen?
Ja, hallo Rani, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du auch so schnell auf mein Mail reagiert hast. Ja, was soll ich zu mir sagen? Also ich habe deinen Aufruf gesehen, habe gesagt, ja, ich würde einfach wirklich gerne mal meine Geschichte so von Anfang bis Ende erzählen. Ich habe mir schon immer wieder überlegt, ob ich in einer Selbsthilfegruppe oder so irgendwas mal meinen Beitrag leisten soll. Aber das war dann der Weg, wo ich mir gedacht habe, ja, mach das doch so. Und es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf mit dir.
Schön, danke. Ich steige gleich ein mit der Einstiegsfrage. Was bedeutet denn das Wort Krise für dich?
Ich habe heute eine ganz andere Sicht auf das Wort Krise, als ich es vielleicht früher hatte. Für mich heißt heute Krise, das ist so die Situation, wo alle Menschen um dich herum die Köpfe, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, die Arme. Ja? Also es ist, finde ich, eher so eine Bewertung, die andere über eine Situation machen. Oft gar nicht die Person, die drinnen steckt. Das glaube ich heute einfach. Ja? Also es ist, ja, wo man von außen sagt, das ist vielleicht furchtbar, von Scheidung, Krankheit, Tod. Das sind für Außenstehende oft Krisen, für die, die drinnen stecken, vielleicht nicht immer.
Das ist interessant. Magst du da vielleicht gleich, steigen wir gleich tief ein? Für mich ist Krise schon auch etwas, was ich selbst erlebe, etwas, wo ich drinnen bin. Was du richtig sagst, von außen ist es meistens dramatischer, weil man selbst ja nicht drinnen steckt und selbst auch keine Handlungsmacht hat sozusagen. Und man selbst kann ja was machen und ist halt betroffen und ist in einer anderen Beziehung sozusagen mit dieser Situation. Aber was bedeutet es dann für dich, wenn du in einer Situation bist, die dich so herausfordert?
Heute sage ich, es ist ein absoluter Lernprozess. Es ist etwas, wo man irrsinnig viel mitnehmen kann. Es ist etwas, wo einem tatsächlich aufgezeigt wird, wo die eigenen Stärken und auch Schwächen liegen. Und ja, es ist, finde ich, oft mehr eine Herausforderung und einfach ein spannender Teil deines Lebens. Ja, also das, was man, ja, was es zu bewältigen gilt, was es sich anzuschauen gilt, wo man sich vielleicht aufs Wesentliche konzentrieren darf und muss und einfach schauen kann, was ist jetzt gerade wichtig? Worauf muss ich jetzt meinen Fokus legen? Also ich glaube, die Krise ist oft auch der Zeitpunkt, wo man gezwungen wird von der Krise, ja, von dem, was gerade passiert ist, den Fokus auf etwas ganz Bestimmtes zu legen, sei es auf die Gesundheit, sei es auf eine Beziehung. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass die Krise dir einfach wirklich zeigt, hier setz jetzt deinen Fokus hin. Darum musst du dich jetzt kümmern.
Direkt in der Krise ist das ja nicht so lustig. Also ich kenne fast niemanden, der sagt, juhu, ich bin in einer Krise, es ist gerade richtig anstrengend und auch die schlimmste Zeit meines Lebens vielleicht, meines bisherigen. Die wenigsten sagen, oh ja, super, jetzt kann ich meinen Fokus neu ausrichten. Wie hat sich Krise für dich damals angefühlt? Ich bin jetzt eigentlich schon ein bisschen in der zweiten Frage so. Du hast etwas erlebt, was dich stark verändert hat. Wenn du da jetzt zurückdenkst, du sagst jetzt auch aus heutiger Sicht, ist es für dich so? Wie ist es in der Situation gewesen? Wie hast du dich in der Situation gefühlt und was hast du da gemacht oder geschafft, im Nachhinein gesehen, aktiv oder passiv jetzt, also was dich da rausgeholt hat, was dich dazu gebracht hat, heute diese Zugehensweise zu haben?
Naja, damals, ich habe mit Anfang 20 die Diagnose Krebs bekommen, Lymphdrüsenkrebs, in einem fortgeschrittenen Stadium. Also es war, nur kurz als Hintergrund, mein Haupttumor war, glaube ich, 10 mal 8 Zentimeter groß und saß auf der Lunge. Hatte gestreut, also ganz körperlich, ich habe sicher, also ganz körperlich gestreut. Und zum Zeitpunkt der Diagnose, das habe ich dann erst selber im Anschluss herausgefunden, zum Zeitpunkt der Diagnose stand die Chance, dass ich die nächsten 5 Jahre überlege, ungefähr bei 30%. Ja. Also in dem Moment, wo du, und ich kann mich schon genau an den Moment erinnern, ich war im Spital und dann, ich weiß, dass meine Mutter an dem Tag gearbeitet hat, mein Vater war mit mir dort und dann kommt halt der Arzt zur Visite und sagt, naja, also sie haben Lymphdrüsenkrebs. Und ja klar, in dem Moment bricht eine Welt zusammen, ja, weil man sich denkt, oh, Hilfe. Es war nicht ganz überraschend, weil ich mir die verschiedenen Überweisungen immer gut durchgelesen habe und natürlich fängt man dann an zu googeln. Also ich habe schon ungefähr gewusst, sowas könnte passieren. Aber trotz alledem, ja klar, also man ist geschockt, man ist in dem Moment auch fix und fertig und denkt sich, oh mein Gott, ja, damals hat der Arzt noch gesagt, ja, 60% Überlebenschance und überhaupt kein Thema, ist locker, wir kriegen das hin. Aber ja, und ich kann mich da auch gar nicht wirklich erinnern, was so, aber was mir damals wahnsinnig geholfen hat, dass am Samstag drauf, muss man jetzt dazu sagen, also ich habe am Dienstag die Diagnose bekommen und am Samstag drauf war die Hochzeit meiner besten Freundin. Ich war zum Glück weder Trauzeuge noch sonst irgendwie involviert, aber ich habe gewusst, ich muss bei dieser Hochzeit dabei sein, ja, und ich muss dort frisch, fröhlich, munter, lustig sein und ich kann mich da jetzt nicht in irgendeine Depression verdrücken, das geht nicht, ja, weil das muss jetzt am Leben bleiben und ich kann auch jetzt niemandem sagen, was das Problem ist. Ja? Und ich weiß auch, dass ich am Freitag die erste Chemo gekriegt habe, am Samstag war ich auf dieser Hochzeit. Habe mich auf eigene Verantwortung aus dem Spital, ja, in ein Kleid geschmissen und bin um 10 am Abend auf eigene Verantwortung im Abendkleid wieder ins AKH einmarschiert. Ja? Aber das hat mich irgendwie so über diesen ersten Schock, glaube ich, wirklich drüber gerettet. Ja, weil das einfach so, das muss jetzt einfach sein und ich darf es niemandem sagen und gut, und so ist es. Ja. Und dann war offenbar dieser erste Schock schon dermaßen überwunden, dass ich dann echt schon im Überlebensmodus war und gesagt, was muss ich machen, damit ich das Ding hier überlebe? Ja. Und das war so in dem Moment, ich habe gesagt, was brauche ich? Und ich glaube, ich habe innerhalb von einem Monat habe ich eine Psychoonkologin gefunden und gesagt, ich gehe in Psychotherapie. Also da war dann wirklich so, was muss ich tun, dass ich das überlebe? Ja, also da hatte ich dann gar nicht Zeit zu überlegen. Ich bin jetzt in einer Krise. Ich habe tolle Unterstützung von der Family gehabt. Ich habe tolle Unterstützung von meinem Job gehabt. Also die haben in der Sekunde gesagt, Aline, arbeite, wenn du arbeiten kannst. Du musst nicht arbeiten. Du musst dich auch nicht ständig krank melden. Mach das, wie du es brauchst. Ja, du kannst kommen, wir haben jederzeit was für dich zu tun, aber wenn es gerade nicht geht, ist auch in Ordnung. Also das war, also da hatte ich wirklich rundum tolle Unterstützung und es ging einfach nur mehr darum, wie komme ich da lebend durch.
Das heißt, dein Fokus voll auf dich gerichtet, voll aufs Überleben gerichtet. Das heißt, es hat für dich eigentlich die Alternative nicht gegeben.
Nein. Nein, die hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Was nicht heißt, dass es schon zwischendurch, und ich meine, so diese ganze Behandlung, es war ziemlich genau ein Jahr, dass ich zwischendurch so am Abend im Bett ab und zu mal so in Gedanken allerdings nur so meine eigene Trauerrede geschrieben habe. Ja? Also das überlegt man sich schon auch. Ja?
Ja, nein, das überlegt
Aber
man sich. Wie soll die Beerdigung sein? Wer wird denn
genau.
da sein?
Genau,
Was
und ich habe
hättest
auch
gern für
überlegt, welche Lieder
Musik?
würde ich gern hören oder welche Lieder soll ich spielen und wer soll was sagen und hätte so quasi meinen eigenen Abschiedsbrief geschrieben und Leute, seid nicht traurig, euer Leben geht weiter oder was auch immer. Also das habe ich mir schon auch überlegt und das macht man halt ab und zu mal, aber das finde ich auch sehr befreiend. Ja, das
Ja.
ist, also ich fand das überhaupt nicht negativ oder beängstigend oder so, sondern das war sehr befreiend, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und das merke ich auch jetzt im weiteren Leben. Sich mit dem eigenen Tod einmal auseinandergesetzt zu haben, hat was unglaublich Befreiendes.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin ja zweimal lungentransplantiert worden und beim ersten Mal habe ich es gar nicht so mitbekommen, beim zweiten Mal war es sehr präsent. Auch dieses körperliche Sterben sozusagen. Also man schaut dem Körper zu in einem Speedtempo, wie der altert und kaputt geht. Und Ich habe jetzt die Rauhnächte begleitet und das war auch wirklich so, dass ich da mehrfach, ich habe das nicht hineingenommen, aber es mehrfach dieses, die eigene Grabrede schreiben, dieses eigene, diese Verabschiedung vom Leben. Und ich habe mit der Lisa Nichols einen Interviewausschnitt gesehen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Ich bin recht begeistert von dieser Frau. Und die sagt auch, das, was sie gebraucht hat, um weiterzukommen, um aus ihrer Krise herauszukommen, war sich von allem zu verabschieden, was sie bis jetzt war, wer sie bis jetzt war, auch niemanden sozusagen mitzunehmen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt mein Nadelöhr, da gehe ich jetzt durch und danach werde ich wieder die Kraft haben. Und ich finde diesen Prozess, dieses Abschiednehmen auch isig heilsam. Ja, also wir haben ja gerade das neue Jahr auch begonnen. Es ist, ich glaube wirklich, das richtig Neue zu beginnen bedeutet einfach, dass man das Alte gut loslassen muss. Und auch für mich gibt es einfach, natürlich könnte ich darüber nachdenken, wie es ist, wenn ich sterbe oder wie es, wenn es wieder schlechter wird. Aber es bringt mir nichts. Also es ist die Zukunft, der Zukunftsblick, den du jetzt auch so schön beschrieben hast, ist das, was uns unterstützt, weiterzumachen und die richtigen Dinge zu tun, so wie du auch gesagt hast. Was ist das, was ich als nächstes tun muss? Was ist das, was ich tun muss, damit ich das schaffe?
Ja, und auch
Da.
diese Angst vor der Sterblichkeit nicht zu haben. Ja? Also einfach dieses, wir sind alle sterblich und alle sterben wir irgendwann. Der eine früher, der andere später. Und ich, also diese, ja, das, es wird
Hast du
irgendwann
gar keine
vorbei.
Angst gehabt?
An Angst kann ich mich nicht erinnern. Es gab schon schreckliche Momente. Das war, also Angst in dem Fall nicht, weil das Einzige war so, also ein Moment, wo es mir auch tatsächlich wirklich schlecht gegangen ist, ist, da ging es dann darum, also welche Therapie und was machen wir noch alles und so weiter und so fort. Und ich war, wie gesagt, Anfang 20 und ich hatte einen irrsinnigen Familienkinderwunsch. Also das war immer für mich ganz klar, ich heirate, ich kriege Kinder und so weiter. Und als sie dann gesagt haben, wir müssen auch noch eine Stammzellentherapie, also eine Hochdosis-Chemotherapie mit anschließender Stammzellentransplantation, habe ich halt die Frage gestellt, na, wie ist das mit dem Kinderkriegen? Ja, weil wenn man so eine massive Therapie kriegt und so weiter, und dann wurde mir schon gesagt, das wissen sie nicht. Ja, also sie können mir nicht garantieren, dass ich nachher noch schwanger werden kann. Kann sein, muss nicht sein, wir wissen es nicht. Und das war so der Moment, wo mir gedacht habe, also das war, da war ich also ein sicherlich, also das hat mir einen ziemlichen Schlag gegeben. Wissen, dass es 100.000 Alternativen gibt und dass man adoptiert, bla bla. Aber in dem Moment, wenn man dir sagt, es kann sein, dass du keine eigenen Kinder kriegst, das war schon, also das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen. Habe dann auch dort auf der Gynäkologie, also ich bin ja auch dankbar, dass ich das in Österreich hatte und dass ich das am AKH behandeln durfte, weil die wirklich toll sind, weil ich dann auch dort auf der Gynäkologie war. Und ich habe mir dann auch dort noch Eizellen entnehmen lassen, also eigentlich ein Drittel meines Eierstocks, um eben dann eventuell mit künstlicher Befruchtung was machen zu können. Das war damals noch im Probestadium. Ja, also das wurde damals eigentlich am Menschen noch nicht gemacht. Es hat damals nur Schafe gegeben, die auf diese Art und Weise befruchtet wurden. Ja, aber Gott sei Dank AKH, also ich durfte schon im Studienversuch mitmachen. Und also es wurde ein Drittel meines Eierstocks eingefroren für alle Fälle. Hat sich dann als nicht notwendig herausgestellt, aber trotzdem, also das war so der Schlag, der mich dann schon noch sehr getroffen hat, womit ich auch, glaube ich, am ehesten noch gehadert hätte, wenn das der Fall gewesen wäre.
Ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Diese Geschichte ist ja wirklich ein unglaublich, weil auch wenn man sich jetzt überlegt, du sagst, du warst Anfang 20, da ist man in Wahrheit ja noch nicht erwachsen. Da, also ganz ehrlich, wenn ich mir denke, Anfang 20 ich,
Bin's geworden.
ja, es ist, ich meine, man hat ein gewisses Alter, man glaubt, man weiß alles, aber in Wahrheit hat man halt einfach genau noch die Erfahrung von diesen 20 Jahren, das halt in einem halt sehr, sehr wenig ist. Und du beschreibst da eine Situation, die für jeden Menschen eine dramatische Überforderung darstellt, einfach also die Diagnose Krebs, selbst bei den Möglichkeiten, die es jetzt im Moment gibt, ist halt einfach eine, die, glaube ich, einem das Leben umdreht. Du erzählst von sehr vieler guter Unterstützung. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Was gibt es etwas, was dir abgesehen davon geholfen hat? Weil ich kenne leider einige Menschen, die einfach diesen Rahmen nicht haben, die den Job verlieren, die keinerlei Verständnis bekommen, die auch erzählen, jetzt nicht nur mit Krebs, aber mit anderen Krankheiten, dass sich Menschen von ihnen abwenden. Was hat dir geholfen? Abgesehen davon, gab es irgendwas, was aus dir herausgekommen ist, wo du gesagt hast, dass auch unabhängig von all dem hättest du mit dem das geschafft, da durchzugehen?
Was mir schon, also einfach dieses tatsächlich Vertrauen darauf, dass zum einen die Ärzte das Richtige tun. Ja, also tatsächlich, ich habe ein, und seitdem noch mehr, ein totales Urvertrauen in die Medizin. Ja, dass die wissen, dass die Ärzte gut sind und wissen, was sie tun. Das ist das eine. Und das andere ist aber trotzdem auch aus sich heraus Hilfe zu suchen. Das habe ich mit der Psychotherapeutin oder mit der Psychoonkologin einfach auch gemacht, weil ich gesagt habe, wenn jetzt der Arzt geraten hätte, ich soll mich jeden Tag eine halbe Stunde am Kopf stellen, hätte ich es gemacht, weil das was nutzt. Ja, also ich wäre bereit, alles zu machen. Ja, und das war so irgendwie so das, was mir vielleicht von der Schulmedizin ein bisschen gefehlt hat, so was kann ich tun? Ja, also ich meine, Brokkoli essen ist vielleicht jetzt nicht die Lösung. Ja, mag hilfreich sein, aber wird den Krebs auch nicht besiegen. Aber wirklich zu einer Psychologin zu gehen und sich da psychologisch mentale Unterstützung zu holen. Und ich glaube, das war schon das, was ein entscheidender Faktor ist und war, weil ich damit so das Gefühl hatte, ich kann selber was tun. Ja, das hat mir so ein bisschen eine Handlungsfähigkeit gegeben. Weil sich nur ins Spitalbett zu legen und zu sagen, ja, Ärzte, macht mal, ist zwar ganz, ganz toll, nur ich finde diese Eigenmächtigkeit und diese Möglichkeit, selber einen Beitrag zu leisten, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wie gesagt, ich hätte ja alles, jeden Strohhalm hätte ich genommen, ja, und wenn der Arzt gesagt hätte, ich soll jeden Tag 3 Liter Orangensaft trinken, hätte ich es gemacht oder sonst irgendein Blödsinn. Also wurscht, was der gesagt hätte, ich hätte es gemacht, das sagen sie dir aber nicht, ja, weil es natürlich medizinisch, ja, nicht hilfreich ist. Aber über die Psychologie und die Psychoonkologin hat mir halt tatsächlich auch ein bisschen ein Werkzeug gegeben. Hat gesagt, wir arbeiten auch an deinem Seelenleben. Sie hat jetzt nicht gesagt, wir schauen, wo der Krebs herkommt, aber sie hat schon gesagt, es gibt natürlich Gründe, warum vielleicht der ein oder andere einen Krebs kriegt und der andere nicht. Ja. Und haben da einfach ganz viel aufgearbeitet. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, selber aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr in jeder Situation sehr wichtig, diese Selbstermächtigung. Das Gefühl zu haben, ich kann was tun.
Ich glaube, das ist eigentlich dieser Lösungsgedanke statt dem Problemgedanken ist eigentlich total stärkend, weil man sagt, okay, wo bin ich in meiner Handlungsfähigkeit, wo bin ich in dem, wo kann ich aktiv was machen? Und wenn es für mich war es zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich schaue einfach, dass ich gut drauf bin und dass ich so viel wie möglich positiv mich stärke. Also, weil ich jetzt auch darüber nachgedacht habe, was bei mir war, das war's, dass ich gesagt habe, und wenn es nur ist, dass ich Bücher darüber lese, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich einfach nie aufhöre daran zu glauben, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich in irgendeiner Art und Weise wieder gesund werde. Das hat mich gestärkt. Ich habe es gar nicht so ja, auf dem Radar gehabt, eigentlich bis jetzt. Noch nie drüber nachgedacht. Aber deswegen gibt es ja diese Gespräche. Du hast am Anfang auch gesagt, du möchtest deine Geschichte auch erzählen. Was motiviert dich? Was ist so dieses, warum willst du es erzählen? Was willst du damit der Welt rausschicken?
Das ist wirklich schwierig. Ich weiß es eigentlich nicht wirklich. Ja, es ist wirklich, es ist einfach so ein Gefühl, wo ich mir sage, vielleicht nimmt sich irgendjemand was mit, ja, vielleicht auch nicht, vielleicht denkt irgendjemand drüber nach und sagt, ich muss mich nicht so über alltäglichen Schmarren ärgern, weil es gibt Wichtigeres im Leben, ja. Also Keine Ahnung, ja, also das ist auch etwas, was ich in der Zeit gelernt habe und was sich im Laufe der Jahre weiter verstärkt hat. Es ist ein Gefühl, das ich habe, ich möchte es erzählen, und wenn ich ein Gefühl habe und das Bauchgefühl sagt mir, das ist eine gute Idee, dann mache ich die Dinge, ja, und ich hinterfrage dann oft gar nicht mehr, ist das jetzt gescheit oder ist das jetzt nicht gescheit oder was denken sich die anderen drüber oder welchen Vorteil hat es für mich oder welchen Vorteil hat es für wen anderen? Also ich bin da inzwischen ein Bauchgefühl-Mensch geworden und vertraue dem, und wenn sich die Gelegenheit ergibt, und das ist ganz, ganz interessant, es ergibt sich dann immer eine Gelegenheit, wenn man sich was wirklich wünscht, dann ja.
Ja, schön. Du hast vorher erzählt, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Botschaft, sie werden keine Kinder kriegen können, oder es ist die Frage, ob sie Kinder kriegen können. Fühlt sich ein bisschen an wie ein Schlag in den Bauch. Du hast jetzt aber zwei Kinder. Wie war das für dich? Wie bist du da? Also gibt's, erzähl mal die Geschichte.
Ja, also wie gesagt, das war damals echt so ein Schlag in die Magengrube, oder der Moment, der mir bleibend in Erinnerung, fast vom Schock her größer als die Krebsdiagnose, würde ich fast sagen. Wie gesagt, das war ja immer so, wir wissen es nicht, und möglich oder nicht möglich. Ja, und als ich dann, und sie haben ja dann auch gesagt, auf der Gynäkologie haben sie gesagt, naja, so Eizellen einfrieren, das ist irgendwie ganz schwierig. Aber wir können eben dieses Versuchsstadium mit diesem, dass man tatsächlich ein Stück raus operiert und so. Und man könnte aber befruchtete Eizellen einfrieren. Ja, da habe ich den Arzt nur lachend angeschaut und gesagt, das ist sehr schön, aber ich habe niemanden zum Befruchten. Ja. Den Vater meiner zukünftigen Kinder gibt es einfach noch nicht. Ja. Er hat gesagt, okay, na blöd, weil das wäre irgendwie besser. Gesagt, ja, tut mir leid. Also so, es war, also ich habe auch den Humor über die ganze Zeit nicht verloren, ja, also
Ja, ist es
teilweise
auch
wirklich
wirklich.
lustig. Auf jeden Fall. Und dann hat er, und ich habe auch so lachen müssen, er dann gesagt hat, ja, aber das ist jetzt ein Versuchsstadium und bis jetzt gibt es halt nur Schafbabys, ja. Und auch das habe ich ja durchaus amüsant gefunden und mir gedacht, wurscht, ich mache das auch. Ja, und ich habe dann meinen Mann kennengelernt, und bin jetzt nicht sofort schwanger geworden, aber ich war dann auch beim Gynäkologen eben nach der Erkrankung, ganz normal, halt Kontrolluntersuchung und Verhütung, Nichtverhütung, bla bla, ist das Übliche. Und er hat auch gesagt, nein, alles in Ordnung, schaut gut aus. Ja? Was immer noch kein Garant dafür ist, dass man schwanger wird, das wissen wir auch alle. Aber ich war wunderbar betreut, und als es dann soweit war, wo wir gesagt haben, okay, jetzt hätten wir dann gern Kinder, bin ich zum Gynäkologen gegangen und sagte, ich sprich, jetzt muss mir irgendwas Ding. So. Sagt er, nein, jetzt schau mal ein Jahr lang, entspann dich. Ja, und ich habe auch gewusst, kein Druck und kein Stress, das ist ganz schlecht. Das heißt, wir haben auch wirklich keinen gehabt. Und es hat funktioniert. Ja. Und ich bin zweimal auf natürlichem Weg schwanger geworden und sehe das auch wirklich als Wunder. Ja, also man sagt ihm das Wunder der Geburt. Ich glaube, ich bewundere es noch ein bisschen mehr, dass ich zwei gesunde Kinder bekommen habe. Ja. Also, und war dann glücklich, dass das so gut geklappt hat, ja.
Mich fasziniert auch immer wieder, also was der Körper zu leisten imstande ist. Heute erst wieder in der gestanden, mich fertig gemacht und mir gedacht, danke Körper, einfach, dass du so leibend bist.
Nein, und man was auch wirklich für eine Regenerationsfähigkeit hat, ja, weil ich meine, das wirst du auch wissen, was man an Medikamenten teilweise bekommt und was der Körper da mitmachen muss. Und was, ich meine, bei dir auch das Immunsystem und bei mir auch, sie haben das Immunsystem mit dieser Hochdosis-Chemo auf null runtergefahren. Das war nicht mehr vorhanden, ja. Ich war auf einer Isolierstation, ja. Damals wusste man nicht, was eine Maske ist, schon gar nicht, was eine FFP2-Maske ist, aber ich hatte Besuch in diesen Wochen, wo ich dort lag. Da mussten sich die Menschen, die mussten durch eine Schleuse durchgehen und sich komplett in Ding und mit Maske und eine Plastikwand dazwischen, also kein Anfassen und nichts, ja.
Ja. Ich kenne es ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte die Annette Mertens im Interview und die hat geschrieben Annas Blut und da ging es genau um das. Und als ich mit der Annette gesprochen habe zum Krisenfestprojekt 2021, haben wir zwar darüber geredet, aber diese Macht, diese Wucht von dieser Stammzellentransplantation war mir bis zum Lesen von diesem Buch nicht bewusst. Ja, also ich bin immunsupprimiert, ich nehme täglich meine Love Pills. Das ist der Deal, sage ich immer, dafür lebe ich. Aber also auf diesem Level von keinem Immunsystem war ich Gott sei Dank nie. Und das ist wirklich, es ist ja auch gefährlich, es können ja Nebenwirkungen passieren und das, sie beschreibt das auch in dem Buch, was da alles passieren kann. Puh,
Ja, das ist
ja.
halt auch erstaunlich, was der Körper in Wahrheit alles verkraftet. Ja,
Ja.
und dass ich jetzt, also heute würde jetzt nie wer sagen, ich hätte jemals was gehabt, auch kein Arzt. Ja, also auch jeder, der mich anschaut oder untersucht, wird nie vermuten, dass ich jemals irgendwas gehabt habe. Und das ist halt das, was mich wirklich erstaunt, was der menschliche Körper imstande ist, was da machbar ist und was da geht. Und ja, also das ist wirklich, wirklich ein Wunder.
Stell dir vor, du wachst in der Früh auf morgen und hast eine Superkraft. Was ist deine Superkraft? Also wenn du aufwachst in der Früh, was wäre die Superkraft, die du gerne hättest?
Also es ist so, also es ist schwieriger mit einem Wort zu beschreiben, aber ich würde jetzt echt so sagen, es ist so eine innere Gelassenheit und ein innerer Frieden. Ja.
Jetzt sehe ich dich gerade im Lotussitz irgendwo schweben.
Ja, es ist überhaupt nicht der Lotussitz, weil den finde ich extrem unbequem. Ja, das ist so wie, also ich habe auch mit Meditation immer meine Krise gehabt, weil man dachte, ich dachte, man sitzt dann immer im Schneidersitz am Boden und macht Om.
Ja.
Das ist so gar nicht meins, ja.
Ja.
Aber ich bin ein großer Fan der Meditation, aber auf meine Art und Weise und
Ja.
garantiert nicht im Lotussitz und garantiert nicht auf einem harten Boden, ja. Also von dem her, und das ist wirklich so dieser innere Frieden, einfach. Katie Byron, die mich sehr inspiriert, sagt, lieben, was ist, ja. Also tatsächlich in dem Moment sein, wo du jetzt bist und sagen, okay, das sind die Tatsachen, das sind die Fakten, was mache ich damit, ja. Und nicht mit dem zu hadern, was gerade ist. Ja, sondern wenn jetzt die Sonne scheint, scheint die Sonne und ich finde es schön. Wenn es jetzt regnet, könnte ich sagen, ist jetzt alles ganz furchtbar, weil es regnet. Oder ich sage, es regnet. Ich ziehe mir einen Regenschutz an. Ja, also ist jetzt sehr, sehr plakativ formuliert, aber ich glaube, das ist schon das, was einem sehr viel Kraft geben kann und was schon eine Art Superkraft ist. Weil in dem Moment, wo ich permanent hadere mit dem, was ist und permanent im Kampf mit der Realität bin, verliere ich unfassbar viel Energie.
Ja.
Also das ist ein Energieräuber sondergleichen. Sich aufregen über den Autofahrer vor mir, wozu denn? Ja, der ist da, was soll ich denn tun? Ja,
Ja,
also
wobei, das kann ich noch immer nicht gut.
keine Frage. Also es ist nicht so, dass ich nicht ab und zu innerlich den Stinkefinger zeige oder mal ein Schimpfwort ausspreche. Ja, das muss auch mal sein. Aber
Ja.
so dieses Hadern mit der Realität, also auch dieses, ich habe mich während der ganzen Zeit nie gefragt, warum ich. Ja, also es war nie so, wieso tut man mir das an oder wieso ist der liebe Gott so bösartig zu mir oder das Universum oder wer auch immer, ja. Das habe ich mich nie gefragt. Ja, und das heute sage ich danke, dass es so war. Also ich bin heute unendlich dankbar für diese Erfahrung. Nur, also ich glaube,
Es
das
ist
ist schon eine Superkraft, die man aber entwickeln kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass man das lernen kann.
für mich die Frage immer. Ich bin auch dankbar für mein Leben und da waren genügend Dinge drinnen, auf die man eigentlich, glaube ich, schon auch verzichten könnte. Und viele Frauen und viele, mit denen ich spreche, sagen, ja, ich bin jetzt dankbar, dass ich das erleben durfte. Und die Frage für mich ist immer, wirklich? Also, ja, es ist so, auch wenn ich sage, also ich regelmäßig frage mich die Leute, was geht mit dir? Ja? Zwei Lungentransplantationen und du sagst, super, danke. Ja? Ja, ich bin froh, dass ich der Mensch bin, der ich bin. Aber ich sage auch immer, ich empfehle es nicht weiter, gell? Also.
Nein. Nein, also das auch ganz bestimmt nicht und ich wünsche niemandem den Krebs an den Hals, ja, definitiv nicht. Ich für meinen Teil kann aber einfach nur sagen, dass ich in diesem Jahr dermaßen innerlich gewachsen bin, ja, und dass ich so viel gelernt habe. Also ich habe vorher so ein Leben geführt, also ich trenne das jetzt schon extrem und ich übertreibe vielleicht auch ein bisschen in der Erinnerung, ja, aber vorher war ich schon so ein bisschen ein Kind des vorauseilenden Gehorsams, nenne ich es ganz gerne, ja. Also ich habe das Leben gelebt, was man von mir erwartet hat. Ja, ich habe immer geschaut, was wollen die anderen von mir und das habe ich dann so ein bisschen gemacht. Das war aber schon, das kam so aus mir raus. Das war jetzt nicht erzwungen oder so irgendwie, sondern das, ich habe mir gedacht, so ist das Leben. Ja, die Eltern wollen, dass du studierst, also studierst du. Ja, Ich war immer ich war die ältere Schwester und war die brave, die ordentliche, gut in der Schule, habe gelernt. Und auch bei Freunden habe ich immer so geschaut, na, wie muss ich sein, dass ich dazugehöre, wie muss ich mich verhalten, dass ich akzeptiert werde, geliebt werde und überhaupt und sowieso, und habe das gemacht. Und im Laufe dieser Krankheit habe ich halt einfach die Chance bekommen, oder dieser Krebs hat mir die Chance gegeben, zu sagen, was ich wirklich will. Ja, also da habe ich ja eben, und der Krebs war ja die perfekte Entschuldigung für das eine Jahr, dass man mal komisch sein darf, ja, und dass man einfach mal heulend irgendwo sitzen darf und einfach mal seine Schulter irgendwo anlehnen darf und sagen, es geht mir gerade scheiße, bitte tröste mich, ja. Dass man nicht ans Telefon gehen muss, wenn irgendwer anruft, weil man halt gerade nicht gut drauf ist, oder dass man mitten in der Nacht theoretisch die Möglichkeit hätte, wen anzurufen und sagen, du, mir geht's gerade scheiße, telefonier gerade ein bisschen mit mir. Das haben sie ja alle angeboten. Also das war so der Befreiungsschlag, herauszufinden, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich? Mit Hilfe der Psychoonkologin, keine Frage. Was sind so meine eigenen Bedürfnisse und wo ist da der Konflikt mit dem, was die Außenwelt von mir erwartet? Ja? Und das einmal zu erkennen, das war so für mich der Befreiungsschlag damals. Ja? Und dabei hat mir die Krankheit natürlich sehr, sehr geholfen. Das heißt, ich bin sehr, sehr dankbar, weil das für mich so ein bisschen die Krücke war. Ja, das war die nachgeholte Pubertät oder die nachgeholte Abgrenzung oder dieses. Wer bin ich und was wollen die anderen von mir, dass das nicht übereinstimmen muss. Ja? Deshalb bin ich dem sehr dankbar, weil ich glaube, sonst wäre ich vielleicht auch nie erwachsen geworden, sage ich jetzt mal. Ja? Also das war so das, wo ich gelernt habe, mich auch abzugrenzen von dem, was andere erwarten und das von dem, was ich vielleicht schon oder nicht möchte.
Also ich glaube, das, was du gerade beschreibst, wünschen sich ganz viele Frauen, dass sie wissen, was sie wollen, wissen, was ihnen gut tut und das auch, nämlich ohne Ausrede. Du hast davor gesagt, das war die Entschuldigung dafür. Es ist eigentlich. Bin ich ein bisschen traurig, wenn ich sowas höre, weil warum brauchen wir eine Entschuldigung dafür, nicht die ganze Zeit darauf zu achten, was die anderen wollen, um uns so zu
Genau,
verbiegen, dass
ja.
wir uns selber nicht mehr
Genau,
kennen,
ja.
nämlich so nicht mehr kennen, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind und was uns gut tut. Und das ist ja auch, glaube ich, der Grund für viele Frauen, ein negatives Bild von sich zu haben, nämlich in dem Moment, wo ich ein anderes Bedürfnis hätte eigentlich, als was ich glaube, was sie, das ist nämlich das, als
Was
ich
ich glaube,
glaube,
ne?
dass die Umwelt von mir braucht. Und damit bin ich ständig in einem Zwiespalt und ständig in einem Kampf mit mir selber. Und ich meine, man spricht ja auch von dem dahinterliegenden Nutzen einer Krankheit. Ich glaube ja, also auch wenn ich mir jetzt das überlege, du warst so Anfang 20, sagst du, du hast eine Psycho-Onkologin gefunden. Du hattest einfach verdammt viel Glück, jemanden zu finden, der zu diesem damaligen Zeitpunkt einfach schon dieses Bewusstsein gehabt hat, diese Zusammenhänge zu verstehen, ohne anzuklagen. Und diesen Prozess des Werdens, des Selbstwerdens, dieses ein erwachsener Mensch zu werden im Sinne von einer Eigenverantwortung, ohne einem ausgesprochenen Narzissmus, das gibt es ja auch, dass Menschen, die mit einer Krankheit sind, sehr egozentrisch werden und sehr sich nur noch um sich selber kümmern, auf seine gesunde Art und Weise zu lösen. Also.
Aber das war so, also ich habe den Krebs tatsächlich gebraucht, um das zu lernen, ja. Und in dem Moment, wo ich das gelernt hatte, konnte ich ihn auch loslassen. Also das war so, das ist so, viele sagen so, ich kämpfe gegen den Krebs. Das war überhaupt nicht mein Weg, ja. Sondern ich habe ihn gelernt zu lieben, ja. Also ich habe ihn sozusagen wirklich angenommen und dann konnte er gehen, ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr komisch, aber es war tatsächlich so. Und ich habe das in einer Aufstellung eben auch mit dieser Psychoonkologin gesehen. Und tatsächlich wurde der Krebs ja auch aufgestellt und ich stand in diesem Raum. Der Krebs stand vor mir, ja, tatsächlich in einer Person. Und Anfang der Aufstellung gesagt, geh raus, verlass diese Praxis, geh auf die Straße, am besten hau dich in ein Flugzeug, ja. Ich will dich nicht sehen. Und im Laufe dieser Aufstellung, wo halt dann auch der Krebs gesagt hat, was er empfindet, also ist mir das Herz aufgegangen, weil er gesagt hat, nein, ich möchte dich umarmen, ich möchte dir zeigen, wo dein eigenes Leben ist, ich möchte dir zeigen, wie du ein schönes Leben führen kannst. Also ich bin hier nicht hier, um dich zu töten, ich bin hier, um dir das Leben zu zeigen, ja? Und also so wurde es nicht formuliert, aber das war dann so der Output dieser Session eigentlich. Und ich weiß auch und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in dieser Sitzung den Krebs, ja, also dieses am Anfang völlig verhasste Wesen tatsächlich umarmt habe und gesagt habe, danke, dass du da bist, ja. Und also ich habe mich tatsächlich wirklich ausgesöhnt, ich habe nicht gegen ihn gekämpft, sondern ja, und das war so ein Prozess, der, ich weiß nicht, also ich sage jetzt einmal, für mich tatsächlich lebensverändernd war, ja.
Glaubst du, dass es einfacher war für dich, das zu tun, weil du eben noch recht jung warst und noch nicht so viel Gepäck sozusagen mit hattest?
Ich bin zum einen sehr dankbar, dass ich so früh erleben durfte, weil ich somit viel mehr Jahre meines tatsächlichen Lebens so leben, mit dieser Erfahrung einfach leben darf. Ob es ein Vorteil war, aus medizinischer Sicht ja, weil das war der einzige Pluspunkt auf dieser Plus-Minus-Liste in der Krebsdiagnose. Auf der mentalen Ebene, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich schwer beantworten. Ja, ich glaube, es war der perfekte Zeitpunkt.
Es ist nämlich, ich frage das deswegen, weil ich war Mitte 20, als ich die Diagnose bekommen habe. Und bei mir war aber schon sehr tief drinnen verankert dieses, aber du hast doch eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht und das war ein extrem anstrengender Prozess mit viel Leiden, eigentlich dieses meine eigenen Bedürfnisse haben und leben in einer Umgebung, die überhaupt nicht damit zurechtkommen ist, dass ich auf einmal nicht mehr mich für alle verbieg, und für alle da bin, sondern und mich um alles kümmere, was nach wie vor also meine Eigenschaften sind, das ist nach wie vor, aber ich habe jetzt halt mich als Priorität zuerst, auch nicht immer, aber ich, also heute zum Beispiel habe ich auf meine Meditationspraxis verzichtet, weil ich mich einfach noch vor allem andere Sachen kümmern will. Und ich habe gelernt, das dann als meinen Wunsch sozusagen zu akzeptieren und zu leben und dann damit voll, also das, was du auch vorher gesagt hast, im Frieden zu gehen mit dem, was ist, um mich trotzdem nicht zu vergessen. Aber ich muss sagen, das war für mich irrsinnig schwierig, deswegen habe ich diese Frage gestellt, ob es nicht leichter ist, wenn man keine Verantwortung hat, wenn man niemanden hat, um den man sich kümmern muss, wenn man vielleicht jetzt Eltern hat, wo man zurückgehen kann, wenn man sagt, okay, Alltagslasten könnte man weggeben. Deswegen war die Frage nach dem Alter.
Ja, aber ich glaube, also ich habe eher das Gefühl, dass es wurscht wäre, ja, weil ich ja vorher so gelebt habe, als wäre ich für das Wohlbefinden der anderen verantwortlich. Ich war es nicht, ja, weil ich ja noch jung war. Ich habe aber trotzdem immer das Gefühl gehabt, ich muss mich so verhalten, damit die anderen zufrieden mit mir sind, ja. Also dieses bisschen, ich nenne es vorauseilenden Gehorsam oder dieses, ja, immer zu schauen, was brauchen die anderen. Das ist ja sehr unterbewusst mitgelaufen. Also es war nicht eine offizielle Aufgabe, weil ich weder Mutter noch verheiratet noch sonst tatsächlich für irgendwen verantwortlich war. Aber ich habe geglaubt, ich bin's, ja. Und ich hätte ja nie, also ich kann mich, das ist so plakativ, wir sind in den Urlaub gefahren, also eben davor noch. Und dann hat mir der Fahrer, oder wir sind zu dritt oder viert im Auto gesessen und Vater, na, wenn es zu kalt oder zu warm ist, sagt's halt Bescheid. Ja, dann mach mal Fenster auf oder Heizung an oder aus oder wie auch immer. Nie im Leben hätte ich auf einer 7 Stunden Autofahrt auch nur einen Mucks wegen der Temperatur gesagt, wenn die anderen das nicht tun. Ja, weil ich mir immer gedacht habe, oh nein, ich bin jetzt hier sicher nicht die Schwierige und die Komplizierte, der zu kalt, zu warm oder sonst irgendwas ist. Ja, ich darf hier nicht negativ auffallen, was sehr bescheuert ist. Ich meine, wenn man sich so will, einfach zu sagen, ich bin gerade warm. Ja,
Aber
also
ich
kann
kann es
ich,
so nachvollziehen.
ja, also, aber so habe ich damals auch getickt, ja. Und also das heißt, da war nie eine echte Verantwortung für das Wohlbefinden der anderen da. Ich habe aber geglaubt, oh Gott, ich darf das jetzt auf keinen Fall sagen. Und wenn ich mir den Arsch dort abgefroren hätte, hätte ich mir den Arsch dort abgefroren. Ich hätte mir eine Lungenentzündung geholt, das wäre mir wurscht gewesen. Aber zu sagen, mir ist kalt, na um die Burg nicht. Ja? Und wenn ich gezittert hätte und wer andere hat mich gefragt, ist der kalt, ich gesagt, na, ein bisschen, aber geht schon. Ja?
Geht schon, wie sehr ich das Wirklich,
Also,
das geht
ja,
gar
deshalb
nicht.
glaube ich,
Geht
wäre das
schon, geht
Alter
gar
wurscht
nicht.
gewesen, weil ob ich jetzt tatsächlich Verantwortung habe
Ja.
oder Eingebildete, glaube ich, macht dann schon keinen Unterschied mehr. Ja? Und ich sage auch heute, wenn ich jetzt sage, in meiner heutigen Situation, wo ich doch zwei noch recht kleine Kinder habe, wo ich sage, ich habe tatsächlich eine Verantwortung für sie, ich empfinde es nicht als Verantwortung. Null und nada. Ja? Sondern ich denke mir einfach, ich will es ja. Das ist kein Muss, sondern ich will für sie da sein und ich will sie abholen. Also es ist auch immer dieses, ich muss mich um meine Kinder kümmern. Nein, ich muss nicht. Ich kann sie auch abschieben, wenn ich möchte. Aber nein, ich will es ja. Ich habe diese Kinder bekommen. Das heißt, ich hole sie freiwillig zum Mittag ab und bin freiwillig mit ihnen am Nachmittag da und bringe sie freiwillig zum Tennis, zum Klettern und zur Geburtstagsparty, weil ich das möchte. Müssen tue ich das nicht. Ja? Ich kann auch einen Vollzeitjob suchen und mir eine Nanny organisieren, die das für mich macht, wenn das ist, was ich möchte. Ist völlig in Ordnung. Aber zu sagen, ich bin so arm, ich muss? Nein,
Ja.
ganz sicher nicht. Ja?
Wie du das vorher erzählt hast, ist mir eingefallen, ich war sehr, sehr lange im Krankenhaus und habe ja geglaubt, ich muss mich um alles kümmern und habe geglaubt, ohne mich bricht alles zusammen. Und es ist nichts passiert. Siehe da, auf einmal haben sich die anderen Leute darum gekümmert, weil ich einfach nicht mehr da bin, war und das alles vorzeitig übernommen habe. Ich meine, es ist schon eine Stärke von mir, zu sehen, organisatorisch, was ist zu tun und das schnell erledigen zu können. Aber ich war vollkommen ersetzbar in meinem eigenen Leben. Und das war eine Freiheit, die ich bekommen habe, die war unpackbar. Und ich habe mich lange nicht mehr daran erinnert. Und danke dafür, dass du das jetzt gesagt hast. Auch dieses Verantwortung haben und übernehmen kann sich manchmal wirklich schlimm anfühlen, wenn man vergisst, dass man das ja wollte. Und auch wenn man es nicht wollte, dann hat man es angenommen. Man darf sich an die Freude erinnern. Weil, also bei mir ist es ein kleiner Hund, für den ich die Verantwortung habe. Und der ist mega kompliziert und hat jetzt gesundheitliche Probleme. Und natürlich ist es ein Wahnsinn. Aber ich habe auch so eine Freude, einfach wenn ich ihm zuschaue, wenn er da so seinem kleinen Popo da hin und her wackelt beim Spazierengehen. Und ich hole mir halt so dieses. Genau dieses Gefühl zurück, von dem du vorher gesprochen hast, nämlich dass ich das ja gerne tue, dass es eine Erfüllung und eine Freude ist, in meinem Leben ist. Und es hat halt immer alles zwei Seiten und man kriegt das eine nicht ohne dem anderen. Ich muss jetzt trotzdem nochmal fragen, ist dir inzwischen ein Name eingefallen, wenn du eine Superheldin wärst?
Also irgendwie so Gelassenheit und Frieden, aber das ist natürlich kein Superheldinnenname.
Na, es kann einer
Na,
werden.
Frieda.
Frieda! Das finde ich jetzt super. Frieda fliegt wieder und bringt Gelassenheit und Frieden für alle, die sie berührt. Schön. Das gefällt mir. Wir haben uns jetzt dezent von meinen Fragen entfernt, deswegen frage ich dich jetzt so am Ende des Interviews angekommen, gibt es noch was, was du gerne erzählen möchtest, wo du sagst, damit dieses Interview für dich ganz rund ist, das möchtest du noch gesagt haben.
Ich wüsste nicht, was da noch fehlen würde. Was halt so die Summe des Ganzen ist, ist tatsächlich, man kann schockiert sein, man kann traurig sein, man kann perplex sein, man kann aggressiv sein. Also jedes Gefühl darf mal da sein, definitiv. Und ist ganz wichtig, das auch da sein zu lassen und das empfinden zu dürfen und das auch mitteilen zu dürfen. Und gleichzeitig das aber als was Gutes zu akzeptieren. Also auch wenn ich jetzt traurig bin, ich bin traurig und das ist okay, aber ich muss nicht dagegen ankämpfen. Also ich finde, weg vom Kampf hin zum Frieden, das heißt nicht, dass ich alles wortlos akzeptieren muss. Das wird oft so missverstanden. Ja? Es gibt diesen Spruch, den ich jetzt sicherlich falsch zitiere, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Ja. Aber genau das ist es, ja. Also mal dann hinzuschauen, hinzuspüren, was brauche ich jetzt, damit ich in dieser Situation mich besser fühlen, mich wohler fühlen kann, aber nicht gegen eine Aggression anzukämpfen. Also ich glaube, weder gegen das im Außen noch gegen das im Innen anzukämpfen, sondern zu sagen, so ist es und was mache ich jetzt damit? Ja, also ich glaube, das ist so das, was ich auch gelernt habe, was ich jetzt auch im Laufe der letzten Jahre tatsächlich gelernt habe. Weil der Kampf ist energieraubend und erzeugt nur Gegenwehr in allen Bereichen. Wenn ich gegen eine Traurigkeit ankämpfe, sie kommt wieder. Ja, wenn ich sie verdecke, wenn ich sie wegstecke, wenn ich sie überspiele, sie kommt wieder. Ja, oder sie vergräbt sich und macht einen Krebs oder was auch immer mit dir oder ein Magengeschwür. Ja. Das heißt, die Dinge, die da sind, zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich sie gut finden muss. Und das heißt nicht, dass ich was dagegen unternehmen muss, wenn es mir auf Dauer zu blöd wird oder ich damit nicht leben möchte. Aber nicht im Kampfmodus. Ich glaube, das ist so das, was mir wahnsinnig wichtig ist und was ich auch mit den Kindern immer, also die zeigen mir es ja tagtäglich. Ja, so in diese Kampfsituation zu gehen, funktioniert, also das ist so bildlich spürbar, Kindern, dass das genau gar nicht funktioniert, ja. Weil wenn ich anfange also tatsächlich zu schimpfen und zu brüllen, dann funktioniert gar nichts mehr. Wenn ich mich hinsetze und sage, aha, was machst du da? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich fände es besser, wenn. Funktionieren die Dinge oft viel besser, ja, also.
Also da stimme ich dir zu. Den Kampf und den Widerstand gegen das, was ist, ist extrem energiefressend, energieraubend. Und stattdessen sich mal hinzuschauen, zu sagen, okay, das ist jetzt mal so. Und wie kann ich kleine Schritte in die richtige oder in eine andere Richtung setzen?
Und was halt auch da irgendwie dazugehört, ist dieses, das im Moment wahrzunehmen. Ja, man ist ja dann oft so, oh Gott, und wenn ich, weiß ich, meine Kinder jetzt nicht zurechtweise, wie führen sie sich dann in 10 Jahren auf? Ja, also man ist dann oft so in der Zukunft, ja, oder man ist in der Vergangenheit, oh Gott, schon wieder passiert das. Ja, und das macht so anstrengend. Ja, also dass, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt diese Sekunde und, aha, gut, welche Möglichkeiten habe ich? A, B, C. Fallen mir aber nur dann ein, wenn ich diese Sekunde oder diese Millisekunde Zeit nehme, um zu sagen, aha, so ist es gerade. Was tun wir jetzt? Ja? In dem Moment, wo ich sage, oh Gott, schon wieder, und dann ist mir ja schon wieder in diesem sich wiederholenden drinnen, ja, in der Reaktion, die man schon kennt. Und das ist anstrengend und führt, wie man ja weiß, wenn es schon wieder passiert, eh zu nichts.
Gute Schlussworte, würde ich sagen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, für deine Geschichte, für deine Offenheit, auch über so eine schwierige Situation zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben, weil waren jetzt wirklich einige Dinge drinnen, die einfach gut sind, ab und zu sich herzuholen und darüber nachzudenken, auch wenn es jetzt nicht eine lebensgefährdende Krise ist jetzt, sondern eine normale Krise auch immer sein möge. Aber dass man das auch, was du zum Schluss gesagt hast, dieses mal spüren im Moment sein und zu schauen, was kann ich jetzt tun, um überhaupt wieder in die Fähigkeit, in die Kreativität der Lösungsfindung hineinzukommen. Ich danke dir sehr herzlich fürs
Vielen
Kommen,
Dank für die
fürs Dasein.
Einladung. Es war schön mit dir.